ein herrlicher Abschlag auf direkte Außenbahn. Den Ball angenommen mit der Brust und gleich runtergeleitet in den Lauf. Und jetzt müsste sie noch kommen, die Flanke von der rechten Außenseite. Und dann sah ich es. Sepp Maier, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer und der Bomber der Nation. Es gab immer tolle Honorare. Muss man den Kollegen Kerner fragen. Der kennt sich da ganz besonders gut aus. Ne?
Okay, willkommen Insights, ja.
Es wurde ordentlich verdient. Hatte auf einmal sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Diese Verbindung wurde für mich das Tor in die Sucht. Mein Geld war weg, mein Haus war weg, meine Lebensgefährtin war weg. Ich saß mit dem Rücken an einer Wand und nicht viel hätte gefehlt und ich hätte mir etwas angetan.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 1 Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist Reporterlegende Werner Hansch. Werner hat mit seiner einzigartigen Stimme ganze Fußballgenerationen geprägt und ist über die Jahrzehnte mit dem Puls, mit der DNA der Bundesliga verschmolzen. Umso tragischer ist seine Geschichte, denn das, was ihn ursprünglich ganz groß gemacht hat, hat ihn am Ende auch wieder zu Fall gebracht. Sein Gespür für den Sport. In der Kommentatorenkabine unvergessen, im Wettbüro, wie er selbst sagt, der größte Fehler seines Lebens. Mit mittlerweile 87 Jahren schaut Werner auf ein wahnsinnig bewegtes Leben zurück. Wir sprechen über seine Kindheit in der NS-Diktatur, über seine irre Karriere und den tiefen Absturz. Werner hat 10 Leben gleichzeitig gelebt und umso wichtiger ist es, dass wir ihm heute zuhören, denn ich glaube, von Menschen wie ihm können wir wahnsinnig viel lernen. Wenn es euch auch so geht, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Für euch ist es kostenlos, uns hilft es wahnsinnig bei unserer Arbeit weiter. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Werner Hansch.
Was macht für dich ein erfülltes Leben aus?
Ha! Ja, das ist eine Frage, die mich ganz aktuell auch beschäftigt. Ne? Du brauchst Sinn, um vernünftig zu leben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wenn man in ein Alter kommt, ich sage immer, der vorbildliche Buchhalter, der macht einen exzellenten Job. Der hat niemals gefehlt. Alle seine Bilanzen, die der aufgestellt hat, stimmten fast immer bis auf einen Pfennig. Und dann kommt der Tag, nach 40 Jahren, wo er nicht mehr ins Büro darf. Dann ist ganz entscheidend, wo hat dieser Mann dann noch Sinn? Etwas, was ihm Sinn verleiht, dann überhaupt noch leben zu wollen. Und wenn er diese Frage nicht beantworten kann, dann kannst du nachverfolgen, gibt es diesen Buchhalter manchmal schon 3 Jahre später nicht mehr, da liegt er schon unter Gras. Ob er Briefmarken sammelt oder Rosen züchtet, ist nicht entscheidend. Aber Sinn muss er haben, sonst macht es keinen Sinn mehr zu leben.
Das ist ein schönes Wortspiel. Ja. Du hast deinen Sinn immer wieder neu gefunden und dich auch neu erfunden. Dementsprechend, glaube ich, können wir die Frage eingangs so beantworten. Ein erfülltes Leben ist ein sinnvolles Leben?
Das ist auf jeden Fall so. Man braucht immer Sinn, natürlich. Man macht oft sinnlose Dinge, die muss man ja auch machen. Da hat man ja auch als junger Mensch noch ein Recht drauf, würde ich das mal auch mal was Sinnloses macht. Ne? Also zum Beispiel in meinem Leben, das ist ja gezeichnet durch bestimmte Brüche, Lebensbrüche. Ne? Wer das nicht hat, hat vielleicht gar nicht richtig gelebt. Es gibt so Lebensverläufe, da geht es immer nur aufwärts. Ne? Da gibt es kaum mal eine Krise. Und so ein Leben wäre mir zu langweilig. Das kann ich natürlich heute gut sagen, weil ich hatte eine ganze Menge von Brüchen in meinem Leben.
Du hast schon ganz, ganz viel angeschnitten und darauf möchte ich
unbedingt gleich noch mit dir eingehen. Lass uns aber einmal vorne anfangen, weil wir wollen dich ja besser kennenlernen. Wir wollen deine Geschichte verstehen, die in vielen, vielen Facetten krass und in manchen wirklich unglaublich ist. Deswegen lass uns einmal wirklich zurück an den Anfang
gehen. Ja, gerne.
Lass uns in deine Kindheit zurückgehen. Hast du irgendwie sowas wie eine erste Kindheitserinnerung?
Ja, da sehe ich meinen Vater. Zwei Sessel, die standen sich so gegenüber. In der Mitte ein Radiogerät. Und der Alte hatte seine Pfeife. Und ich sage dir, jetzt, wenn ich es mir vorstelle, er saß dort mit seiner Pfeife und hat stundenlang in eine Richtung geschaut. Das Bild, das habe ich noch. Und mir hat ja im Grunde genommen, ich hatte keinen Vater. Ja, im Prinzip war es mein Großvater, den ich aber auch nicht hatte, nicht wirklich hatte, ne? Ja. Sondern ich hatte nur diesen Vater. Und du kannst dir vorstellen, wenn ein junger Mann dann in ein bestimmtes Alter kommt, 15, 16, dann wäre ein Vater schon mal wichtig, um über bestimmte Dinge zu reden.
Ja, nein, das Vorbild,
ja. Ja, ne, die dann auftauchen.
Schon.
Das alles hatte ich nicht. Mein Vater hat geschwiegen. Nur manchmal, wenn es Geld gegeben hatte auf der Zeche oder später Rente. Wir wohnten ja in einem Haus, 13 Familien, unten war eine Kneipe. Dann hat er sich unten zur Brust genommen, wie man so sagt. Mhm. Und manchmal hörte ich ihn, wenn er dann die Treppe rauf polterte. Da ist er zwei, dreimal schon hingestürzt. Und dann hat er mich aus dem Bett geholt. Ich sag dir was, es war kalt. Ich in einem knappen
Schlafanzug.
Dann hat er mich in die Küche geholt. Da war ein rechteckiger Tisch, vielleicht so groß wie der halbe hier. Ich musste mich vor Kopf setzen und er saß auf der anderen halben Seite. Und dann hat er mir von Buchenwald erzählt.
Hat er.
Ja, natürlich. Wo er zwei Jahre gesessen hat.
Ja.
Na?
Dann lass uns da gleich mal weitermachen. Weil du ja in einer Zeit groß geworden bist, die meine Generation und auch schon die Generation meiner Eltern eigentlich nur so als Dokus in Schwarz-Weiß irgendwie kennen. Du bist im Krieg groß geworden und hast deinen Vater eigentlich erst kennengelernt, als du schon ein paar Jahre alt warst, weil er in dem Jahr, in dem du geboren wurdest, nach Buchenwald deportiert wurde.
So ist es.
Was wurde ihm da vorgeworfen?
Als Bergmann ist er 1932 mit 25 anderen Kumpels, alle aus dem Kreis Recklinghausen, Marl, Erkenschwick, Suderwick und so weiter, die haben alle auf dem Pütt gearbeitet, auf den Zechen gearbeitet, die es damals gab. In Recklinghausen gab es ja mal vier.
Mhm.
Ne? Und eingetreten in die Kommunistische Partei und in den Kommunistischen Gewerkschaftsbund. Ich sag mal, das war mindestens mutig. Denn du kannst dir vorstellen, der braune Rattenfänger war ja schon am Horizont deutlich zu erkennen. Und dann sah man ihn ganz deutlich. 1933 wurde Hitler Reichskanzler. Und von da an hat die geheime Staatspolizei deutschlandweit solche kleinen Widerstandsnetzer. Die Leute waren doch keine Profis. Die hatten keine geheimen Wege und geheime Drähte, um sich zu verabreden, ne? Das war ja nicht wahr, für die Gestapo war das ein Kinderspiel. Die wurden ausgehoben und mein Vater stand dann am 27. April 1934, also Hitler war Reichskanzler, 1934 stand er vor dem dritten Strafsenat beim Oberlandesgericht in Hamm, angeklagt der Vorbereitung zum Hochverrat.
Wegen einfach nur einer anderen politischen Gesinnung.
Ja, natürlich. Ne? Und angeklagt und am Ende verurteilt 2 Jahre Zuchthaus. Die hat er abgesessen. So, damit war er im Sinne der Nationalsozialisten vorbestraft. Und dann kam das Jahr 38. Ich habe heute alles in den Akten. Hat er in angetrunkenem Zustand in unserer Kneipe unten bei Rüding laut gesagt, er könne gar nicht verstehen, warum so viele Menschen dem Hitler hinterherlaufen. Das wäre doch auch nur ein Arbeiter.
Das war wahrscheinlich genau der verhängnisvolle
Moment. Ja, Hermann Röding war ein ganz strammer Braunmarschierer. Der hat kurz angerufen. Da kamen 2 in Trenchcoats und Schlapphüten und haben meinen alten Vater ohne jede weitere Verhandlung mitgenommen, direkt nach Buchenwald.
Was mich total erstaunt hat, ist das, was du jetzt gesagt hast, weil in den meisten Geschichten, wenn ich mit den Eltern oder Großeltern von Freundinnen und Freunden drüber spreche, wird das immer komplett totgeschwiegen. Du hast gerade gesagt, dein Vater hat mit dir über die Zeit in Buchenwald gesprochen.
Aber nur, wenn er betrunken war. Das war leider so, ja. Sage ich dir. Nüchtern konnte er nicht. Er hat geschwiegen. Nur dann konnte er nicht mehr an sich halten. Dann hat es ihn übermannt, würde ich fast sagen. Oder der Alkohol hat ihn übermannt. Und dann hat er mir von einigen Schreckensereignissen berichtet.
Ich weiß, dass die meisten Menschen, die uns jetzt zuhören, eigentlich mehr noch einen Sport-Podcast gerade erwarten. Aber und wir werden da auch noch hinkommen. Aber mir ist es extrem wichtig, dass wir da gerade nochmal drüber sprechen. Einfach, weil das für so viele so weit weg scheint und wir mit dir einfach jemanden hier sitzen haben, der uns diese Geschichten noch live und in Farbe erzählen kann. Deswegen, ich würde gerne erstmal noch ein bisschen da bleiben. Was hat dir denn dein Vater, auch wenn er da betrunken war, was hat er erzählt?
Ja, er hat erzählt zum Beispiel, jeden Morgen 6 Uhr Appell mussten alle antreten. Und dann war ein Abmarsch in den Steinbruch, den gab es da bei Buchenwald. Da war ein Gauleiter, der hatte den Ehrgeiz mit dem Gestein. Kreide war das, Kreidefelsen. Da mussten die Steine brechen und dann transportieren. Jeden Tag 6 Stunden morgens, Stunde Mittagspause und dann nochmal 6 Stunden. Und dann wieder den Fußmarsch zurück ins Lager Buchenwald. Und wer nicht konnte, wer nicht laufen konnte, den hat's erwischt. Dabei. Hunde wurden gehetzt. Einmal ist ein Gefangener bei einem Ausbruchversuch erwischt worden. Da wurde am nächsten Morgen beim Appell wurde dieser Gefangene vor aller Augen aufgehängt. Aufgehängt. Das hat er alles miterlebt und hat es mir, wie gesagt, in seiner alkoholisierten Sprache dann berichtet. Ab und zu fiel ihm der Kopf schon auf den Tisch. Ne? Ich hatte ein spezielles Interesse, durchzuhalten. Ist mir schwer gefallen, sage ich dir. Was wusste ich vom Buchenwald und vom KZ? Gar nichts. Davon habe ich in der Schule nichts gehört. Null. Ne? Bei uns war der Geschichtsunterricht zu Ende. Beim Ersten Weltkrieg. Mhm. Ne? Und also das war für mich alles nicht so interessant. Ich wusste aber, wenn er am Ende so fertig war, dass er nicht mehr konnte, dann hat er sein Portemonnaie aus der Tasche gezogen und ich bekam 20 Mark Trinkgeld, stell dir mal vor. 20 Mark. Da wurde mir wieder warm. Und dann habe ich den Alten dann meistens noch so ja, unter die Arme gepackt und hab ihn noch ins Bett gebracht, sozusagen.
Als kleiner Junge.
Das waren so einige Male, hab ich solche Auftritte erlebt und heute kann ich dir sagen, ich bin so unglaublich stolz auf diesen alten Vater. Ich kann es fast gar nicht beschreiben, so stolz bin ich, weil ich ja heute wissen wir, mindestens 95%, wenn nicht mehr, der Deutschen. Nicht alle gleich euphorisch, das sage ich schon vorweg dazu. Ja, ja. Nicht alle gleich euphorisch, aber im Grunde alle im Geiste der Nationalsozialisten sind diesem Hitler gefolgt. 12 Jahre lang.
Genau, deswegen ist mir das so wichtig, dass wir jetzt gerade im ersten Teil des Podcasts noch darüber reden, weil wir wollen es natürlich irgendwie chronologisch aufwickeln. Und ich habe das Gefühl, dass extrem viele Leute da so die Augen vor verschließen vor der Geschichte der eigenen Familie. Und alle waren ja im Widerstand, sagen.
So
ist es immer so. Am Ende waren alle im Widerstand. Ja, aber wenn alle im Widerstand waren, hätte das alles gar nicht erst passieren können. Deswegen vielen, vielen Dank dir für deine Ehrlichkeit. Vielen Dank dir für deine Offenheit. Lass uns einmal, das würde mich nämlich interessieren, wenn wir gerade in deiner Kindheit sind. Bei vielen Menschen, die am Ende im Showbusiness landen, ist es ja so, dass man das auch schon in der Kindheit ein bisschen rausspürt bei den Kindern. Bei meinen Eltern meine Eltern und Großeltern haben zum Beispiel immer gesagt, der ist ein Radio ohne Ausknopf. War das bei dir auch so oder warst du eher bei dieser anderen Hälfte bei denen sich das erst viel später entwickelt hat, dieser Drang zu reden und Leute zu entertainen?
Also ich sage dir, absolut später. Mhm. Ich war ja dann ziemlich glücklich, dass mein Vater es erlaubt hat, dass ich ein Gymnasium besuchen durfte. Normalerweise gehen ja Kinder auch schon eher auf ein Gymnasium. Das war völlig ausgeschlossen bei mir. Sondern es gab dann, Gott sei Dank, man nannte es Aufbaugymnasium für später entwickelte Kinder. Das war meine Rettung. So. Und dann kam der Sonntag mittags. Es gab bei uns immer einmal nur Fleisch in der Woche. Immer im Wechsel. Bratenkotelett. Und mittendrin sagt meine Mutter plötzlich: Ja, Stefan, was soll denn jetzt werden mit dem Jungen? Die Schule endet doch jetzt, die Volksschule. Ja, der soll auf den Pütt gehen. Und ich sage dir, bis heute weiß ich nicht, ich habe von meinem Platz laut aufgeschrien, ich will nicht auf den Pütt. Ich kann dir selbst heute nicht ein Argument sagen, warum ich das nicht wollte. Ich wollte nicht auf den Pütt. Und dann kam der Moment, der Alte, mittendrin beim Essen, legte Messer und Gabel hin und mit hoch erhobenem Zeigefinger sagte er zu meiner Schwester: Wenn er das auch gar nicht will, dann fahr dahin in die Stadt und melde ihn an beim Gymnasium. Da muss er eine Prüfung machen. Die besteht ja sowieso nicht. Musst dir vorstellen, die Trennungslinien zwischen den Schichten ging durch die Köpfe dieser Menschen. Es konnte sich mein Vater, wie viele andere Väter von der Leusbergstraße, die auch alle Söhne hatten, die nicht weniger intelligent waren als ich, konnten sich nicht vorstellen, dass einer aus diesem Milieu in der Stadt auf eine höhere Schule gehen konnte. In der Stadt, da wohnten die Kaufleute, die Beamten, die Ärzte, die Doktoren und so weiter. Das war eine ganz andere Klientel. Recklinghausen Süd war 6 Kilometer entfernt. 4 Zechen gab es da. 4 Zechen.
Jetzt ist es ja dieses Alter, in dem man so seine Interessen und seine Faszinationen für sich findet. Und die meisten, die später beruflich
reportieren oder kommentieren, die finden ja da schon diese Leidenschaft zum Fußball oder was dann auch immer die Sportart ist. Bei dir war das ja überhaupt nicht noch so, ne? Also du hast das Wunder von Bern, da warst du dann 16?
Liste.
So, ne? Und also erstmal, wie hast du das miterlebt? Und ich habe den Eindruck von dir in meinen Recherchen davor, es hat dich überhaupt nicht interessiert.
Null. Ich sage dir, heute noch, Fußball ging mir komplett am Arsch vor. Ja, also, wie gesagt, wir wohnten da, unten war eine Kneipe. Mhm. Und der Gastwirt, der Rüding, der hatte ein kleines Gesellschaftszimmer. Der machte das genauso, wie Sönke Wortmann es da nachgestellt hat in dem Film. Das Wunder von Bern. Mhm. Ein Tisch, eine Kommode, der Fernseher. Der Wirt war ja der Einzige, der einen Fernseher hatte zu der Zeit. Mhm. Der nahm 50 Pfennig Eintritt.
Unser Geschäft.
Wir waren so 4, 5 Jungs in dem Alter 16. Wir sind über Zäune und Bänke gesprungen. Wir hatten Freiheiten, wir konnten uns austoben und ab und zu, hört mir mal Tor. Aber für wen und durch wen? Wie gesagt, am Arsch vorbei.
Was war es denn dann? Also irgendwas muss dich ja fasziniert haben. Das muss nicht der Sport gewesen sein, aber was hat dich mit so 15, 16 so richtig gepackt, dass du da irgendwie ein Feuer für entfacht hast?
Der Krieg war vorbei. Es waren noch einigermaßen gut erhaltene Straßen da. Da wurde Fußball gespielt. Mhm. Nicht Fußball gespielt, es wurde gepölt.
Gepölt?
Ja, sicher. Ne? Es wurde gepölt. Wer hatte denn einen Fußball? Ja. Kein Mensch. Es wurden Lumpen zusammengeknotet. Mhm. Ne? Vielleicht außenrum eine etwas derbere Stoffhülle.
Ja, ja.
Ne? So. Und dann hatten wir, kann ich mich noch entsinnen, wir hatten zwei Jungs, das waren die Protagonisten. Der eine hieß Limbach und der andere Navrat. Mhm. Die konnten mit diesen Lumpenbällen ein bisschen was mehr anfangen als die anderen. Und dann wurde gewählt, genau wie Methode Wortmann. Mhm. Ein Fuß vor den anderen, ich nehme den Kalle. Ja, dann nehme ich den Manni. Mhm. Und einer blieb immer übrig. Das war.
Da haben wir schon mal eine große Gemeinsamkeit.
Ich war ein typisch guter Läufer. Ich hatte nur das Problem, der Ball, der wollte ihm nie folgen. Ja. Und deshalb wurde ich auch nie gewählt. Ich musste immer am Ende hinter einem der Tore stehen. Mhm. Tore waren ja Schulturnister. Ja, die wurden auf die Straße gelegt, verstehst du? Und Bälle, die vorbeigeflogen waren, die musste ich dann wiederholen, aber sehr schnell, denn das Spiel musste ja weitergehen. Ne? Jetzt kannst du dir vorstellen, wie sollte bei so einer Sozialisation irgendwo eine Vorliebe für Fußballsport entstehen? Nee, das war nicht möglich. Nee.
Warst du ein guter Schüler?
Also das kann ich schon sagen.
Ja? Jetzt gehörst du ja genau zu dieser Generation, die irre viele Gedichte wirklich noch auswendig können musste. Und ich weiß, bei ganz, ganz vielen bleiben so ein paar Verse manchmal noch hängen. Gibt es sowas bei dir? Irgendein Gedicht, irgendwelche Verse, die dir so in die Großhirnrinde reingestampft wurden, dass du bis heute noch die rezitieren kannst?
Ich kann dir ein Gedicht zitieren, wenn es das ist. Vielleicht ist es auch nur ein Bekenntnis. Aber das ist nicht von damals. Ich ging in die Welten. Ich stieg in die Sonnen. Ich flog auf den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels. Aber da war kein Gott. Ich stieg hinab, so weit, wie das Sein noch Schatten wirft. Und ich hörte nur den ewigen Sturm. Gedicht eines philosophischen Atheisten.
Ihr müsst euch jetzt vorstellen, nach diesem Rezitat von dir gerade, wir sitzen so einen halben Meter circa auseinander, für die, die jetzt gerade nicht per Video mit zuschauen, ich bin wie so eine Comicfigur gerade noch, die Haare da hinten geföhnt hat gerade noch. Es war sehr eindrücklich. Vielen Dank dir dafür. Und es zeigt vor allem, was dir danach den Weg noch geebnet hat und dass du genau richtig dort gelandet bist, wo du am Ende gelandet bist. Bis dahin hat es aber noch eine ganze Weile gedauert. Du bist ja dann nach dem Gymnasium auch studieren gegangen, eben das, was du auch schon angesprochen hattest, 1961, dieses ganz einschneidende Erlebnis. Man verliert beide Eltern innerhalb von 5 Wochen. Das kann sich keiner von uns hier vorstellen. Wie kann man denn, vielleicht kannst du uns da irgendwie was mitgeben für unseren Alter, wenn so etwas passiert, zwei Hiobsbotschaften, die so nah aneinander sind. Wie kann man da weitermachen? Wie kann man den großen Sinn des Lebens, den du vorhin schon angesprochen hast, wie findet man den wieder?
Ja, es hat eine Weile gedauert, Johann, das kann ich dir sagen. Also, mein Vater starb am 4. März 1961 und 5 Wochen später meine Mutter. Ich kann dir noch sagen, ich stehe an der Gruft meiner Mutter. Ich war wie paralysiert. Ich konnte nicht weinen. Und wenn ich ab und zu den Blick hob, eine Reihe höher, vielleicht 10, 15 Meter nach links, sah ich noch die letzten Kranzreste von der Beerdigung meines Vaters. Und ich wusste, ich spürte es, von jetzt an wird sich alles ändern. Ich musste ja überleben, es war ja nichts zu erben. Im Haushalt, im Bergmanns Haushalt der Familie Hansch, da war ja nichts. So, und das war dann ein Prozess, der ging dann 3, 4 Jahre. Ich kann dir sagen, natürlich saß ich dann, manchmal lag ich auf dem Bett und hab an die Decke geschaut und gedacht, verdammte Scheiße, wie soll denn alles weitergehen? Und dann habe ich aber doch nochmal wieder Anschluss gefunden. Ich wurde dann Sprecher. Zum ersten Mal vielleicht, wurde ich dann mal so ein bisschen auf diese Schiene gelockt oder gezogen, ehemaliger Studien, also auf der höheren Schule, der war Geschäftsführer geworden bei der Trabrennbahn in Recklinghausen und der sprach mich an und sagte dann, ja, also ich will hier mal was aufbauen, eine Presseabteilung, das wäre doch was für dich und so weiter. Ne? Und dann fing ich da an und habe dann sozusagen erstmal geschrieben, und dann, wie das Leben so spielt, irgendwann eines Tages war der etatmäßige Rennkommentator, der kriegte mal eine Grippe, konnte er nicht reden. Und dann kam der Geschäftsführer und sagte, ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Und dann sagt er zu mir, meinst du, dass du das auch kannst? Ja, weiß ich nicht, ja, müssen wir mal versuchen. Und so fing alles an. Und nach sehr kurzer Zeit war ich auf den 4 westdeutschen Trabrennbahnen, damals eine große Zeit des Trabrennsportes, ne? Da war fast jeden Abend irgendwo Rennen, also Recklinghausen, Gelsenkirchen, Dienstlaken, Mönchengladbach, immer turnusmäßig rum. Ich verdiente gut. Wer macht sich dann in dieser Zeit schon Endzeitgedanken, seine Schläge?
Aber das machst du gar keine. Das ist so großartig, weil es gibt wirklich kaum eine Stimme in Deutschland, die ich und die allermeisten wahrscheinlich so sehr mit Fußball eigentlich verbinden wie deine. Und trotzdem liegen ja deine Anfänge eben beim Trabrennsport. Du hast dann aber 1973, da kam dann eben doch dieser Schritt zum Fußball und zwar auf Schalke. Und das zu 100% unfreiwillig, würde ich sagen, oder?
Absolut. Absolut, sagte ich. Ich kann es ja gar nicht vergessen. Es war am 24. Februar 1973. Stimmt, ne? Also ich war, wie gesagt, in meiner Funktion als Sprecher auf den Trabrennbahnen ganz zufrieden. Mittlerweile konnte ich auch schreiben. Ich hier in der WAZ ab und zu konnte ich mal über größere Rennen etwas schreiben. Das genügte mir. Ich war zufrieden. Und dann kam dieser Tag und der Geschäftsführer in Gelsenkirchen, Hans Schneider hieß der, also ein hundertprozentiger Fußballmensch, ne?
Passt gut.
Ja, und in dieser Funktion war er dann auch Sprecher beim FC Schalke 04 und dann noch in der alten Glückaufkappbahn. Mhm. Ja, und dann plötzlich rief der mich an und sagt, du, pass auf, es ist was Schlimmes passiert. Hier, wir haben heute Abend Rennen, ist dein Job, das weiß ich, aber darum musst du dich heute gar nicht kümmern. Es brennt hier auf der Tribüne. Wir wissen gar nicht, ob wir veranstalten können. Du musst heute ganz etwas anderes machen. Ich stand da, dann sagt er, ja, du musst mich bei Schalke vertreten.
Ja? Und dein erster Gedanke war?
Ich habe gesagt, Hans, das ist unmöglich. Das geht nicht. Ja? Ich hatte noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Mhm. Red nicht, das kannst du ganz bestimmt, ne? Er hatte schon eine Taxe bestellt und hat mich mit sanfter Gewalt auf die Hinterbank geschoben. Ne? Und dann rief er noch hinterher und dann gehst du zu Oskar Siebert, der damalige Schalke-Präsident. Ne? Mhm. Der wird dir alles erklären. Und dann mit Volldampf von der Trabrennbahn, das sind ja vielleicht nur 2 Kilometer Unterschied, ne? Von der Rennbahn, Stadtgrenze Gelsenkirchen zu Essen, Katernberg, und dann ging's ab. Ne? Und ich kann dir sagen, ich hatte weiche Knie und die Hose voller Angst.
Also du bist dann da angekommen, wurdest mit der Taxe dort abgeliefert und dann hat man dir ein Mikro in die Hand gedrückt und gesagt, so, wer dann mach jetzt oder wie lief
das? Also das war ja halb zwei.
Ja. Ne? Bundesliga hat damals auch schon um 3:30 angefangen.
Ah, genau, ja. Genau. Also noch reichlich Zeit. Mhm. Ja. Das Letzte, was ich im Kopf hatte, das war ja der Hinweis von Hans Schneider, dann gehst du zu Oskar Siebert.
Ja.
Den hatte ich im ganzen Leben noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, wie der aussieht.
Damals gab es auch kein Google, wo man das mal schon gucken konnte.
Dann habe ich mich über ein paar Ordner durchgefragt. Ich sah, es waren schon eine Menge da, Menschen, aber alle noch auf dem Freigelände. Mhm. Bis einer von den Ordnern sagte, ja, gucken Sie mal da hinten, der Herr mit dem blauen Jackett, das ist Herr Siebert. Der stand in einer Gruppe von Menschen und diskutierte reichlich. Ja, dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Ich bin von hinten an ihn ran, ganz schüchtern, habe ihn an die Schulter gezupft und habe gesagt, also Herr Siebert, entschuldigen Sie, ich muss Sie jetzt mal unterbrechen hier. Der Schneider schickt mich hierher. Der kann heute nicht kommen, weil es auf der Rennbahn brennt. Der muss mit der Feuerwehr alles regeln. Und ich soll ihn hier vertreten. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Und der Schneider hat gesagt, Sie würden mir alles erklären. Ja, da guckte der einmal an mir rauf und runter und sagte, junger Mann, ich habe doch ganz andere Sorgen im Kopf. Gehen Sie mal da ins Marathontürchen und fragen Sie da. Drehte sich wieder um und diskutierte weiter. Dann bin ich tatsächlich in das kleine Marathontürchen. Da sehe ich einen Mann, vielleicht 1,62 Meter groß. Und in meiner Not habe ich den angesprochen. Ich sage, entschuldigen Sie, ich muss Sie um Hilfe bitten. Ich soll heute hier Stadionsprecher sein, aber ich war noch nie hier. Wo geht er denn immer hin? Oh, sagt er. Hoffentlich geht das gut. Sie waren noch nie hier, nee. Ja, sagte er zu mir auf einmal. Ja, gucken Sie mal, da ist doch so eine Feuerleiter. Die ist heute noch da. Mhm. Rostfrei gestrichen. Da geht er immer hoch. Ja, und dann müssen Sie über die nächste Mauer mit einem Hüftschwung. Das heißt also, es gab keine Sprecherkabine in der alten Glückaufkappbahn. Ja. Das war ein ganz normaler Stuhl, also das mit der Feuerleiter und mit dem Hüftschwung über die Mauer, das war noch kein großes Problem für mich. Und dann saß ich da. Die anderen Menschen waren ja alle noch draußen auf dem Freigelände, alles noch frei. Und ich komme dahin, dann sehe ich auf dem Stuhl, wo ich dann saß, ein zerknülltes Metallmikrofon. Und aus den Lautsprechern plärrte Musik. So, und ich sitze da. Was wird passieren? Du kannst dir vorstellen, je mehr es auf 3:30 ging, kamen die Menschen von draußen alle auf ihre Plätze.
Wie viele haben da damals reingepasst?
30.000.
Boah.
Sollen es gewesen sein. Schon. Ja, natürlich. Überall. Ja. Da waren ja viele, also, ja, so Stehplätze. Da standen ja die Leute noch bis hinterm Tor fast zu der Zeit. Mhm. Ne? Und plötzlich, vielleicht war das 20 nach drei, kam ein junger Hüpfer die Feuerleiter hoch. Der hatte ein Zettel in der Hand. Der suchte jetzt den Stadionsprecher. Ja, den fand er nicht. Ja, wer macht das denn heute? Ja, ich. Und dann sah ich es, schriftlich. Sepp Maier, Georg Schwarzenbeck, nicht Mensch, nicht Tier, die Nummer 4. Uli Hoeneß.
Das ist so irre.
Franz Beckenbauer, der mir am Arsch vorbeigeht. Den Namen hatte ich mal gelesen.
Kennt man, wenn man Glück hat, ja.
Aber ansonsten für mich bedeutungslos. Paul Breitner.
Das ist so irre.
Und das. Der Bomber der Nation.
Gerd Müller.
So ist es. Diese bayerischen Heroen spielten am 24. Februar 1973 gegen eine Schalker, ja, Amateur-Jugendmannschaft, muss man ja heute sagen, weil die anderen ja alle gesperrt waren. So ist es. Und natürlich haben alle Fachleute gedacht, diese großen Bayern, die werden jetzt über diese Schalker Mannschaft hinwegfegen.
Die haben aber guten Widerstand geleistet, ne?
Ja, es war nicht so schlimm, ne? Also ich glaube, es war so 52. jedenfalls in der zweiten Halbzeit, machte Uli Hoeneß das 1:0 für die Bayern. So. Und dann ist ein Wunder passiert.
Es gab noch einen Ausgleich, oder?
Für mich war das ein Wunder, sage ich dir. Wie ein Wegweiser in ein ganz neues Leben. 1:1. So stand es am Schluss.
Also große Euphorie bei den Schalke-Fans. Wie war denn das Feedback für dich danach nach deinem Debüt auf Schalke?
Also ohne jede Emotion. Ich habe dann noch eine ganze Weile da gesessen, bis ich das Gefühl hatte, die Tribüne leert sich jetzt. Und dann habe ich die Leute wieder angesprochen, wie schon am Anfang. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat auf Schalke noch nie einer gesagt. Ne? Meine sehr verehrten Damen und Herren, der FC Schalke bedankt sich bei Ihnen für den heutigen Besuch, wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Heimweg und ein erholsames Wochenende. Und dann bis zum nächsten Mal. Aber ohne mich. Ohne mich.
Sie wollten mich dann aber trotzdem nicht hergeben danach, ne? Also irgendwie muss es gefunkt haben bei euch.
Ich bin dann auf demselben Weg über die Feuerleiter wieder runter in das kleine Marathontürchen. Und genau in dem Moment kommt Oskar Siebert aus der Schalker Spielerkabine. Du kannst dir vorstellen, ein Punkt gegen den Abstieg, gegen diese großen Bayern, der war hoch euphorisiert. Und ich bin heute noch ziemlich sicher, der hat mich als Glücksboten identifiziert.
Der Glücksbringer, Werner Hansch. Okay.
Der war schon 3-4 Meter an mir vorbei. Plötzlich bleibt er stehen, dreht sich um auf dem Absatz und sagt, sagen Sie mal, haben Sie nicht heute hier? Ja. Oh, das haben Sie aber nicht gemacht. Wollen das nicht immer machen? Ich sage, Herr Siebert, ausgeschlossen. Sie haben hier den Schneider. Nein, das kommt für mich nicht in Frage. Der Schneider, sagt er, der kann eigentlich gar nicht richtig sprechen. Das ist bloß so ein Schalke-Fan. Der kriegt von mir jetzt eine Jahreskarte, dann ist der immer dabei und Sie machen das. Nee. Und dann hat er etwas gesagt. Da kannst du nicht mehr widersprechen, da hast du kein Argument mehr. Ich stand mit dem Rücken an der Wand. Doch, sagt er, Sie machen das. Sie kriegen auch Honorar.
Ah, okay.
Stell dir mal vor, ich bin heute noch ziemlich sicher, die Kollegen in den anderen 17 Stadien, die hätten noch Geld mitgebracht, Nur dafür, dass sie da hätten quasseln dürfen.
Aber die waren eben nicht so ein Glücksbringer wie du vielleicht einfach.
So ist es. Und so kam ich zu Schalke und so kam ich zum Fußball. Und ich war 35 Jahre alt.
Und warum bist du geblieben? Also erstmal das Geld, das Honorar. Aber irgendwann muss man sich ja dann auch verlieben, weil sonst macht man es nur noch fürs Geld oder macht es irgendwann keinen Spaß
mehr. Ja, es war dann so, wir saßen in dem großen Stadion, schöne große Sprecherkabine, elektronische Anzeigentafel, das machte ja Spaß dann. Ne? Also dann kam schon so ein bisschen was, aber nicht unbedingt jetzt sozusagen regelrecht fußballspezifisch, ne, sondern dieses Reden dann und die Bedienung mit der Anzeigentafel, ja, das hatte schon eine gewisse Befriedigung, das muss ich sagen, aber der Fußball hat mich...
Du, ging dir immer noch am Arsch vorbei.
Ich will ja jetzt ganz ehrlich was sagen, ob er mich jemals wirklich im Innersten erreicht hat, ich weiß es nicht.
Wow.
Und wenn... dann ist das jetzt schon sehr, sehr lange vorbei, denn ich habe heute ein ganz anderes Problem mit dem großen Fußball.
Über das sprechen wir auch gleich noch. Mich würde mal interessieren, du hast ja dein Debüt auf Schalke gegeben. Hat dieser Verein aber auch später oder heute auch noch eine Bedeutung für dich?
Er hat noch eine gewisse Bedeutung, ja, weil du ja immer wieder gefragt bist, muss ja dann sagen, ich war Sprecher und nach 5 Jahren kam ja der große Sportchef des Westdeutschen Rundfunks, Kurt Brumme, bei einem Ausflug seiner Sportredaktion auf die Trabrennbahn. Mhm. Und der hörte mich da sprechen. Und dann sagte er, hören Sie mal, Sie haben eine fantastische Stimme. Ich gebe Ihnen mal meine Visitenkarte. Sie sollten sich bei mir bewerben. Ich kann sie gebrauchen.
Passiert nicht alle Tage.
Und diese Visitenkarte, sage ich dir, habe ich jeden Tag, 14 Tage lang, immer wieder in die Hand genommen. Rundfunk. Das ist ja etwas Himmlisches. Das schaffst du nicht. Verstehst du? Aber nach 14 Tagen war meine Neugier größer als meine Angst. Dann habe ich dem Brumme geschrieben und 3 Wochen später war ich zum ersten Mal in einer Sendung des Westdeutschen Rundfunks. Was dann passierte, sage ich dir, wieder für mein Leben so typisch.
Der nächste Bruch?
Ja, kann man so sagen. Preußen-Münster gegen Bayer 04 Leverkusen 1978. Das Jahr, in dem Leverkusen in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. So, da saß ich im Preußenstadion zu Münster und Brumme ging natürlich dann erstmal durch die erste Liga. Heribert Fassbender, Armin Haufe, Manni Beugmann, das waren so die Strategen. Und dann sagte er am Ende so, und jetzt gehen wir mal runter in die zweite und wenn die Leverkusener aufsteigen wollen, dann müssen sie eigentlich, und ich sage dir heute noch, wenn ich jetzt darüber spreche, je mehr er sprach, wurde bei mir hier alles ganz hart. Verstehst du? Weil ich ja wusste, wenn er jetzt aufhört, muss ich anfangen.
Oh Gott.
Aber wie fange ich denn an?
Ja.
Und was du dann brauchst, das sind doch einfache Spielzüge. Och, ein herrlicher Abschlag auf direkte Außenbahn. Oh, toll, den Ball angenommen mit der Brust und gleich runtergeleitet in den Lauf. Und jetzt müsste sie doch kommen, die Flanke von der rechten Außenseite. Denn in der Mitte ist schon der Mittelstürmer hochgestiegen zum Topball. So etwas brauchst du doch. Nichts davon habe ich gesehen. Ja, Spieler gingen sich an die Wäsche. Es fiel kein Tor. Aber am Ende waren es 4 rote Karten. Und das hatte es bis dahin erst einmal im deutschen Fußball gegeben in Kaiserslautern. 4 rote Karten. Ich sage dir, ich war durchgespritzt von hier oben bis in die Zehen. Runtergelaufen. Der Toningenieur sagt, Hansche, Was ist denn mit Ihnen? Ich sage, sprechen Sie mich gar nicht an. Ich muss sofort nach Hause in die Pfanne. Wir sehen uns sowieso nicht mehr. Ich habe nicht geschlafen an dem Wochenende, verstehst du?
Es gab aber, zumindest gibt es sie schriftlich noch überliefert, unglaublich gute Reaktionen auf dich da, weil du so anders warst in der Art und Weise, wie du kommentiert hast. Da habe ich mich gefragt, war das vielleicht genau dieser ungerade Weg, den du gegangen bist, dass du erst mit 35 Jahren dazu gekommen bist, dass du so eine andere Biografie hast, als jetzt mal ganz gemein gesagt, in Anführungszeichen, der 0815 Sportreporter, der so diese ganz klassische Medienschule damals durchlaufen ist. Glaubst du, dass es gerade das war, was dir diesen Spin gegeben hat, diesen Twist, dass du einfach anders warst als die anderen?
Also am Ende war das schon eine bestimmte Inspiration. Denn ich wusste ja, als ich angefangen hatte, war der Fußball und mit ihm natürlich auch die Fußballsprache längst schon erfunden. Alles im Archiv. Und ich sage dir heute noch, ja, irgendwann macht das auch mal einer. Du kannst ein Fußballspiel aus dem Archiv kommentieren. Ja. Alles, was es gibt in einem Fußballspiel, ist schon in Blei gegossen und liegt im Archiv. Ja, das ist so. Und es sind vielleicht zwei, drei Dinge, wo ich dann merkte, wenn du überhaupt auf diesem Lebensweg dir ein bisschen Anerkennung verschaffen willst, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das erste ist meine Stimme bis heute. Und das zweite ist die Sprache.
Mhm. Na? Und die hast du geprägt wie kaum andere. Wenn ich dann nur mal an deine Wortneuschöpfungen denke, und zwar auch noch fernab von Schnulli Bulli, ich habe es mal mit aufgeschrieben, ein Schuss kraftvoll wie ein flauer Darmwind, großartig. Nicht jeder Knallfrosch ist gleich eine Rakete. Das sind Sachen, die haben dich absolut einzigartig gemacht. Und wenn ich jetzt heute dran denke, wenn ich Fußball-Podcasts höre oder wenn ich mir Fußballsendungen anschaue, dann gibt es eigentlich keine, in der du nicht mit größter Hochachtung parodiert wirst. Kennst du diese Parodien?
Nein.
Kennst du die?
Nein. Okay.
Ist das was ich, wenn ich dir das jetzt erzähle, also wirklich, der Werner Hansch, der ist mir immer so im Ohr mit dabei, wenn ich die anderen Podcasts höre. Das ist ja eigentlich, glaube ich, eines der größten Komplimente, oder? Weil es doch eigentlich nur dafür spricht, dass du so eine Einzigartigkeit hast, dass man die nachmachen muss.
Es ist in der Tat so. Ich kann dir sagen, ich werde heute hauptsächlich noch an meiner Stimme erkannt.
Ja.
Ich habe ja ganz selten mal vor der Kamera gestanden. Ganz bewusst nicht. Hätte ich auch mal machen können. Ne? Später bei RAN, Sat.1 und so weiter. Aber nein, ich war der Mann hinter der Kamera. Und die Stimme ist es. Und ich bin heute immer noch bei vielen Menschen im Ohr. Bin häufig zum Beispiel im Fußballmuseum in Dortmund. Das ist für mich wie ein zweites Wohnzimmer.
Schön.
Nicht? Und gut, die ganz Jungen, die ich da treffe, die können mit mir nichts mehr anfangen. Aber dann sind dann so Menschen jenseits von 50. Da kommt schon immer wieder einer, der sagt, sagen Sie mal, Sie sind doch.
Sie sind es doch, ne? Sie sind doch der Hansch.
Das ist so.
Ja.
Ja, in der Tat.
Nein, also dann ändern wir das hier. Ich meine, ich bin 26 Jahre alt und ich kann was mit dir anfangen. Und ich glaube, ganz viele in meinem Alter und auch noch unter der 50 können noch sehr, sehr viel mit dir anfangen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Bruch, denn wir haben jetzt sehr, sehr viel über dich, deine Kindheit, deine Jugend, deine Anfänge gelernt. Diese Stimme, dieses irre Talent, das du in dir hast, das hat dich über die Jahrzehnte weitergetragen. Und wir springen jetzt einmal aus dem Jahr, ich glaube, wir waren jetzt Ende der 70er, dein Anfang beim WDR ins Jahr 2003 müsste das gewesen sein. Das war die Kirchpleite und für dich, wie aus dem Nichts kommt auf einmal die Rente. Was hat dieses Jahr für dich bedeutet? Vor allem, wenn man die Geschichte von hinten erzählt, dann muss es ja ein sehr ausschlaggebendes gewesen sein.
Ja, das war in der Tat so wieder ein ganz dramatischer Lebensbruch für mich. Ne? Und ich weiß noch ganz genau, wir hatten eine große Sitzung in München im größten Saal, den der Sender Sat.1 damals hatte. Und vorher gingen ja schon Gerüchte unter den Kollegen. Hast du schon gehört? Kirch soll pleite sein.
Mhm.
Ja, man hatte es gehört, aber jetzt war es soweit. saß auf dem Podium unser Programmdirektor damals, Michael Leon, großartiger Mann. Der hatte jetzt die Aufgabe, unseren Kollegen, also auch mir, zu erklären, dass es nicht mehr ein Gerücht war, sondern Tatsache. Dann guckte der über die Köpfe weg und sah mich. Und dann sagte er plötzlich, ja du hast ja Glück. Mhm. Was sagt der denn? Ja, sagte er, du gehst doch in Pension. Am 1. nächsten Monat.
Hattest du nicht auf dem Schirm?
Du, ich sag dir, ich hab mich lächerlich gemacht bei all den Kollegen. Ich hab denen widersprochen, öffentlich. Ich wollte das nicht glauben, mhm. Verstehst du? Mhm. Sollte das, was ich in zunehmender Zeit auch mit zunehmender Euphorie betrieben habe, Menschen über ein Medium, das zu erklären, was auf einem grünen Rechteck unten passiert ist, das sollte zu Ende sein, nur weil ich 65 wurde. Das wollte ich nicht glauben. Ich bin mit dem schnellsten Zug des Tages nach Hause gefahren und gleich in mein kleines Büro unterm Dach. Und in der letzten Schublade fand ich meinen Angestelltenvertrag bei Sat.1. Dann hatte ich es schriftlich. Es ist so gewesen und es ist immer so, wenn man 65 wird, enden solche Festanstellungsverträge.
Und da sind wir beim nächsten Bruch, der in dem Fall aber dein Leben nochmal ganz auf links gedreht hat. Und zwar mit dem Satz, der dann ein paar Monate später, glaube ich, kam. Ach, das ist doch der von Ran. Der müsste aus einer Glücksspielbank, aus einer Spielothek irgendwie rausgekommen sein, aus einem Wettbüro.
Richtig, ja. Du kannst dir vorstellen, ich war Chefreporter bei Ran, schon gutes Gehalt gehabt. Dazu kam immer noch Nebenverdienste. Also da wurde eine Firma 50, da wurde ein Chef mal 75, mhm. Da wurde man engagiert. Es gab immer tolle Honorare, ne? Muss man den Kollegen Kerner fragen. Der kennt sich da ganz besonders gut aus. Ne?
Okay, willkommen Insights.
Ja, es wurde ordentlich verdient, ja. Ne? Und ich hatte ein ordentlich gefülltes Konto.
Ja.
Hab mir irgendwann dann selber ein Haus gekauft, von innen ganz toll ausgestattet. Es war alles da. Ja, und dann spielt das Leben wieder Schicksal. Ne? Also, ich hatte alles, aber genau das wurde mir zu Verhängnis. Verstehst du? Ich hatte auf einmal sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Und diese Verbindung wurde für mich das Tor in die Sucht. Und das, was dann passierte, das macht dann das Leben so. Das sind dann kleine Zufälle. Ne? Wie du gerade geschildert hast, ich kam dann mal an so einem Bettladen vorbei und es war Lärm und es war Rauch und ich denke, was ist denn da los? Ne? Statt vorbeizugehen, gucke ich da rein, halte meinen Kopf da rein, bis einer sagt, ach, das ist doch der Fuzzi da von Ran, komm doch mal rein. Riesenstimmung, ne? Wie gesagt, Rauch geschwängert und an den Wänden waren große Bildschirme. Da sah ich plötzlich Pferde galoppieren über Gras und da trabten welche über Sandböden und so weiter. Und irgendwann stieß mich einer an und sagte, hör mal, jetzt guck mal da auf diesen Schirm, da kommt jetzt gleich das vierte Rennen in Paris, Vincennes. Da habe ich todsicheren Sieger, der kann gar nicht verlieren. Jean-Marie Bazier, das ist der beste Fahrer in Frankreich und den wette ich jetzt. Und dann sagt er zu mir, willst du was mitmachen? Und dann habe ich ganz unbewusst hier hinten in diese Arschtasche gepackt und erwische einen 20er und sag so, mehr oder weniger belanglos, ja, mach mal für mich mit. Und dann ging der wetten und ich diskutierte weiter, wahrscheinlich über Schalke, mit so ein paar Fuzzis, die da noch ein bisschen Fußball interessiert waren. Ne? Ja, und dann vergingen vielleicht 4-5 Minuten. Da schießt mich der Mann wieder an. Jetzt muss er mal hingucken. Jetzt sind sie auf der Gegengeraden. Ne, der Basier, jetzt musst du mal gleich gucken. Der muss jetzt mal weg von innen, sonst läuft er sich fest. Ja, da hast du gesehen, jetzt ist die Lücke da. Das geht ja nach außen. Och, der geht ja noch volle Hände, der hat ja noch gar nichts gemacht. Und dann kam der in den Schlussbogen. Und dann ging sie in die Zielgerade, der brauchte keine Peitsche. Der ging locker mit vollen Händen durchs Ziel. Und ich bekam für meine 20 Euro 42 Euro zurück. Ja, es war doch schön, ne? Und ich bin dann sehr euphorisch. Hier hat es noch Menschen gegeben, die haben mich erkannt. Das hat mir geschmeichelt. Stell dir mal vor. Und ich habe noch etwas Geld gewonnen.
Besser geht's nicht.
So ist es. Ich bin also wirklich mit einem wunderbaren Gefühl nach Hause gefahren.
Und gab es dann diese klassische Stimme, von der viele sprechen, die dann einen immer weiter wieder hinlockt und, ja, und ruft und sagt, Werner, komm, da ist doch noch was. Da kannst du noch mehr holen. Wie hat es zu dir gesprochen?
Ich sag dir, 14 Tage später, gucke ich auf einen Bildschirm, da sah ich Pferde laufen über grünem Gras. Punchestown in Irland. Da laufen sie über Hürden. Und da ist doch dieser wunderbare Schimmel. Och, der geht aber hörig. Der geht aber schön daher. Den würde ich jetzt mal. Da bin ich alleine zum Schalter und hab 50 Euro auf Sieg gewettet. Und dann sitzt du da ganz locker und dann kommen sie in den Einlauf. Jetzt vielleicht noch zwei Sprünge und der liegt immer noch vorne. Ja, Mensch, was soll denn jetzt noch passieren? Und dann kommt aber einer noch. Einer kommt noch. Der kommt immer näher. Der kommt immer näher. Und dann kommt das Ziel. Und dann hörst du den Lautsprecher. In Punchestown gibt es Zielfotoentscheid. Da musst du länger warten. Und auf einmal kommt der Richterspruch. Mein Schimmel war geschlagen. Um Schamhaaresbreite. Zweiter, ja, so ein Unglück, aber so kannst du doch jetzt nicht nach Hause fahren. Ich bin dann von dem Tag im Grunde jeden Tag immer wieder in diese Bude gefahren.
Du hast, bitte korrigier mich, falls ich falsch liege, eine Dreiviertel Millionen Euro verzockt, auf den Kopf gehauen. Wann kam, wenn man so tief in dieser Sucht drinnen steckt, wann kam da der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, ich höre jetzt auf mit damit, weil du stehst ja doch nicht einfach nur eines Morgens auf und denkst dir, na, jetzt habe ich aber genug. Nachdem alles weg ist, jetzt höre ich auf.
Wobei,
wann kam das bei dir?
Nein, du hörst nicht auf. Es war alles weg. Mein Geld war weg. Mein Haus war weg. Meine Lebensgefährtin war weg. Und ich sage dir, ich saß mit dem Rücken an einer Wand und nicht viel hätte gefehlt. Vielleicht hat mir der entscheidende Mut dazu gefehlt und ich hätte mir etwas angetan. Ich weiß heute, dass es etliche Fälle gibt, die so geendet sind. Ja. Ich hatte ja das große Glück, mein Agent, mit dem ich weit über 20 Jahre zusammenarbeite, konnte mich vermitteln in ein TV-Format.
Das war Big Brother damals, ne?
Und ziemlich am Anfang kommt gleich die Frage, sag mir, weshalb bist du hier? Sagt dir ein Moment äußerster Herausforderung für mich. Was sag ich dem jetzt? Du kannst ja nicht lange warten. Erzähl ich dem jetzt eine Geschichte, wie ich sie schon etlichen Gläubigern erzählt hatte? Oder hast du jetzt endlich die Kraft, die Hose runterzulassen bis auf die Sprunggelenke? Ich wusste nicht, wo sie herkommen sollte, diese Kraft. Du fühlst dich wie einer beim Stabhochsprung, weißt du, du stehst da hinten mit der Latte, 40, 50 Meter anlaufen, da musst du in den Kasten stecken und dich hochschrauben. 5,20 Meter, So hoch liegt die Latte der Scham. Die Scham ist ein Hauptproblem bei dieser Krankheit, verstehst du? Ich kenne heute auch viele. Die wollen alle raus. Aber die Scham, wir wissen doch alle, Spielsucht ist im
stigmatisiert.
Katalog der gesellschaftlichen Werte ganz unten. Mhm. Fast noch schlimmer wie Saufen. Und deshalb ist es ja so schwierig und deshalb versuchen ja viele, auch ich, diese Krankheit so lange unterm Teppich zu halten, wie es überhaupt nur geht. Und dann kam dieser Moment, ich hatte diese Kraft auf einmal und ich wusste, wir hatten jeden Abend 1,5 Millionen Zuschauer. Und ich konnte mir vorstellen, da sitzt jetzt ein Ehepaar, da sagt der Mann plötzlich, ja, sag mal, hättest du das von dem gedacht? Spielsüchtig war der, der hat Menschen angepumpt und hat nicht zurückgezahlt. Pfui, Deibel. Ich sag dir, das muss ich aushalten. Mhm. Das muss ich aushalten bis heute. Es war doch unterirdisch, was ich gemacht hatte, verstehst du? Schlimmer geht's doch nicht. Ich habe Menschen angelogen, Menschen betrogen. Bis auf die unterste Stufe bin ich gefallen. Und ich war am Ende, ich sag dir, wie eine Fleischhülle. Alles, was mich mal ausgezeichnet hatte an inneren Werten, das war doch weg von mir, alles weg. Das war so schlimm. Das war das Schlimmste, was mich getroffen hatte. Und am Ende war es dann aber tatsächlich so, ich bin ja dann Sieger geworden in diesem Format. Stell dir das mal vor. Ne? Und das war natürlich auch ganz, ganz entscheidend dann für ein neues Leben, weil ich mit dem Geld, was ich dann gewinnen konnte, wieder rauskam und viele Schlaglöcher, die ich aufgerissen hatte, konnte ich damit begradigen.
Aber du hättest das ja auch einfach dann dabei belassen können. Aber ganz im Gegenteil, du hast da nochmal den Schritt gemacht und das finde ich wirklich gerade in deinem Alter wahnsinnig respektabel. Du hättest einfach nur die Schlaglöcher ausbessern können, hast du nicht gemacht, sondern du hast noch was obendrauf gebaut, eben mit den Zockerhelden. Erklär uns mal bitte ganz kurz, was ihr da macht.
Das ist eine wunderbare Einrichtung, ja. Zockerhelden.de. Kannst du alles nachlesen im Internet, sind wir vertreten, ja. Da gibt es Ratschläge, da können zum Beispiel auch Spielsüchtige Anlaufstellen finden. Selbsthilfegruppen sind ganz, ganz wichtig. Mhm. Das hat mir auch sehr geholfen damals. Nicht nur die ärztliche Therapie, sondern zugleich auch Selbsthilfegruppen. Warum? Weil da entfällt das Problem mit der Scham. Da sitzen alles Menschen mit dir, die haben alle das gleiche Problem. Sie sind alle auf unterschiedlichen Wegen dahin gekommen. Aber schämen muss sich keiner. Das ist ganz entscheidend. Das ist heute bei diesem Zockerhelden-Start-up meine Ebene. Aber die juristische Ebene ist viel entscheidender. Wir schaffen es mit dem Fachanwalt Mark Ellerbrock, verlorene Wettgewinne zurückzuklagen aus einer bestimmten Zeit, als diese Blutsauger in Deutschland unterwegs waren, aber keine gültige Lizenz hatten. Mhm. Von 2012 bis zum 1. Juli 2021 war diese Periode. Und da waren auch schon viele, viele, viele Menschen unterwegs und haben gezockt und gespielt. Alles ohne gültige Lizenz. Und diese Verluste können wir heute juristisch zurückklagen. Das ist eine ganz gute Sache und das geht 10 Jahre rückwärts, kann man das machen. Und die Zahl der Menschen, die davon betroffen sind, die alle noch Ansprüche haben, ist unendlich groß. Ich kann nur jedem raten, macht euch kundig, geht ins Internet, schaut nach, meldet euch, ihr seid auf einem guten Weg.
Ich finde, das ist eine wunderbare Klammer, die wir jetzt zum Anfang schließen. Denn die erste Frage war ja, was macht ein schönes, ein erfülltes Leben aus? Und das war der Sinn. Und vielleicht hast du ihn auf dem Weg mal verloren, aber du hast ihn wieder gefunden. Und das finde ich wunderschön. Wir haben bei uns im Deep Dive eine letzte Frage. Das ist immer die letzte Frage. Und zu der würde ich jetzt kommen. Das ist die sogenannte Alien-Frage. Pass auf. Stell dir vor, es würden Außerirdische auf der Welt landen. Die haben keine Ahnung, wie der Mensch funktioniert, was Sport ist, was Fußball ist. Aber die sehen, wie Menschen dieser runden Kugel hinterherlaufen. Andere flippen aus, feiern das total oder gehen vielleicht so weit wie du und setzen ihr ganzes Hab und Gut darauf. Und im Zweifel verlieren sie auch alles dabei. Und sie verstehen überhaupt nicht, weshalb das Ganze und wieso. Und dann kommen sie zu dir, weil du kennst dich offenbar einigermaßen aus. Und frage ich, Werner, warum das Ganze mit dem Sport, mit dieser Euphorie drumherum, warum? Was antwortest du ihnen?
Ja, das ist eine Frage. Das ist eine Doktorfrage. Mein Lieber, natürlich kann ich mich heute auch noch an einem tollen Fußballspiel begeistern, sage ich dir auch alles. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Vielleicht alles zusammengenommen, im Hörfunk und im Fernsehen. Irgendwo zwischen 14 und 1500 Spiele werde ich kommentiert haben. Aber ich sage dir, der allermeiste davon war Schrott. Da bin ich nach Hause gefahren und habe mir mal gedacht, was hättest du mit dieser Zeit doch für schöne Sachen machen können? Ne? Vorbei. Und vielleicht waren 10 oder 15 Spiele, wo alles dabei war, was wir im Kopf mit schönem Fußball verbinden. Herrliche Spielzüge, wunderschöne Pässe, tolle Tore, schöne Zweikämpfe. Wo hast du Spiele, wo das alles mal zusammenkommt? Ja, das ist wirklich so selten. Und wenn du dieses Glück hast, dann fällst du vielleicht mit so einem Gefühl nach Hause und schläfst dann glücklich ein.
Dann verstehen die Aliens, dass wir einfach auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen genau diese Nadel gefunden haben. Werner. Vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank dir für deine Offenheit, für diese Ehrlichkeit, für deine Mission, mit der du durch die Lande ziehst. Vielen Dank dir, dass du heute da warst. Vielen Dank euch, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da, folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Finger weg von Sportwetten. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächsten Dienstag zur nächsten Folge Deep Dive. Um 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und ab 18 Uhr auf YouTube. Vielen Dank euch. Ciao.